zu Folge 198 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Leitung sind der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Ich freue mich wieder dabei zu sein und über einen weiteren souveränen Sieg der Fortuna zu sprechen. Von Sieg zu Sieg. Es gab, ich sage das jetzt schon, irgendwie so in der 80. Minute hat Hansi Küpper, der das für Sky kommentiert hat, einfach so einen Satz gesagt, den du halt einfach in so einer Situation wahrscheinlich immer sagen kannst als Kommentator, wo er meinte, ja, die Fortuna, die hat diese Saison auch schon mal den einen oder anderen Punkt unglücklich liegen lassen. Da werden sie das Spiel jetzt so nehmen, wie es ist. Und man denkt sich, lieber Hansi, das kannst du bei jedem anderen Spiel sagen, bei allen anderen Vereinen. Aber die Fortuna hat in dieser Saison nichts unglücklich liegen lassen, sondern wenn sie was geholt hat, damit sehr viel Glück. Ja. Schöner Moment, fand ich. Folgt mir noch ein bisschen zittern, ob das noch so bleibt mit dem Glück, aber sollte ja so sein.
Ja, das ist eigentlich eh auch eine Frage, die ich mir schon aufgeschrieben habe und die ich heute unbedingt mit euch klären wollte. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das jetzt direkt zu Anfang machen oder vielleicht am Ende des Spiels.
Das kann ja der Bogen sein, den wir spannen.
Genau, aber dann kann ich es jetzt schon mal anteasern. Wie man das bewertet. Also stecken wir gerade wirklich mittendrin in einer spielerischen Krise, also in einer Ergebniskrise bestimmt nicht, aber in einer riesen spielerischen Krise und müssen wir aufpassen, dass sich jetzt nicht irgendwann die Ergebnisse der Spielweise anpassen. Oder haben wir halt mehr oder weniger schon Rock Bottom erreicht, jetzt mit diesen ganzen doch eher schlechten Spielen in der Rückrunde und vor allen Dingen jetzt mit diesem Hertha-Spiel. Und können wir uns eigentlich glücklich schätzen, weil es eigentlich spielerisch nur bergauf gehen kann. Und da wir uns jetzt ja, glaube ich, 3 Punkte hinter Platz 1 befinden zu diesem Zeitpunkt, 4 Punkte besser als letzte Saison zu diesem Zeitpunkt, als die Mannschaft mindestens doppelt so gut war, können wir uns dann wirklich für Größeres bereit machen, weil wir halt einfach auch so wenig so viel gemacht haben bisher.
Im Stil einer Spitzenmannschaft. Mhm. Hermann Gerland wird ja nachgesagt, dass er gesagt hat, immer Glück ist dann irgendwann auch können. Bei der Fortuna bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Aber dann können wir ja jetzt in den nächsten Minuten anhand des Hertha-Spiels drüber reden.
Ja, also ihr merkt schon, wir drücken uns so ein bisschen darum, wirklich über das Spiel zu reden. Ich möchte auch eigentlich anders einsteigen als sonst. Meine ersten Notizen zu diesem Spiel waren, Fortuna schleppt sich durch die ersten 10 Minuten, dass ich dann am Ende des Spiels eigentlich nur aus der 92 machen musste, hätte ich in dem Moment nicht geglaubt. Man hat sich ja wirklich da durchgeschleppt durch dieses Spiel. Aber
ja, und also, wenn man auf die Aufstellung geguckt hat, ich will nicht sagen, man konnte es erahnen, ne? Aber es gab zumindest Fragezeichen. Das erste Fragezeichen, Jonas Niemitz in der Startaufstellung in einem 4-3-3. Also man spielt irgendwie ein System, was man irgendwie etabliert hat, hat aber dafür dann halt nicht mehr die Spieler.
Ja.
Weil einerseits dann Niemitz eben rechts spielen muss und Quarteng dann im Mittelfeld eingesetzt wird. Und bei dass Niemitz jetzt nicht total durchknallen würde, da war ich mir eigentlich sicher, aber bei Quarteng fand ich zumindest interessant, um zu gucken, wie wird es laufen. Also das fand ich zumindest, ich war skeptisch, ob das so gelingt und ich kann gar nicht sagen, warum. Weil irgendwie Anlagen hat er ja, um das theoretisch spielen zu können. Aber
Ja, ich fand auch, dass es irgendwie genau an den Sollbruchstellen halt irgendwie gehakt hat, ne? Genau wie du es angesprochen hast. Und deswegen habe ich mich auch echt gefragt, warum man halt wieder auf dieses 4-3-3 gegangen ist. Also gerade weil ja wirklich eigentlich jetzt, wenn wir uns die Rückrunde anschauen, die guten Leistungen hat man immer in diesem 4-4-2 mit Brederode und Quarteng als Halbraumzehner halt abgeliefert. So, das waren, wenn man gut gespielt hat, hat man immer dieses System gespielt. Jetzt hat man gegen Hannover, ist man mal auf dieses 4-3-3 gegangen und ist da ja super, super passiv gewesen, hat da natürlich irgendwie gut verteidigt, aber hatte ja wirklich vom Spiel auch keine Schnitte, Und dann geht man halt wieder auf dieses System, hofft dann wahrscheinlich darauf, dass halt irgendwie das, die Rückkehr von Haag und Johannesson, die da irgendwie mehr geben. Aber wir haben ja dann jetzt ziemlich schnell und ziemlich deutlich gesehen, dass das mit den beiden gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, dass da halt nach vorne nichts gegangen ist. Und ja, bei Niemetz ist es halt wirklich schwierig. Ne? Ich meine, vielleicht ist Daniel Thun ein bisschen übermütig geworden, weil Niemetz ja der absolut entscheidende Mann war letzte Woche in Hannover bei der Erzielung des einzigen Tores. Allerdings ging halt rund um dieses Tor herum bei ihm offensiv genauso viel wie jetzt halt eben auch im Spiel gegen Hertha. Also von daher, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gefordert, dass man gerne dieses System wieder in die Mottenkiste stopfen darf. Jetzt bitte aber wirklich endgültig. Habe ich nicht wirklich verstanden. Was ich wiederum verstanden habe, ist, dass man dem formschwachen Lundahl Zimmermann nochmal vorgezogen hat, einfach weil man unbedingt Lundahls Tempo gebraucht hat, um halt gegen Rehse zu verteidigen.
Ja. Vielleicht ist ja der Gedanke dahinter, also man darf ja jetzt nicht verhehlen, auch wenn wir nach diesem Spiel sagen können, da brauchte man schon alles Glück, was man vielleicht für diese Rückrunde auf dem Konto hatte, dass man jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen ist. Und ich erinnere, letztes Jahr haben wir im Februar sehr häufig darüber geredet, ob das jetzt die verlängerte Vorbereitung auf das damals anstehende Halbfinale gegen Bayer Leverkusen ist, dass man immer weiter, immer tiefer gestanden hat, und um schnell umzuschalten. Vielleicht hat man jetzt gedacht, Niemetsch soll in diese Rolle reinwachsen des Umschaltspielers, und Hertha soll erstmal zeigen, ja, das ist wirklich, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen und das Spiel machen. Das war jetzt so in den ersten 10 Minuten mein Gefühl, aber dann ist das natürlich schief gegangen, weil Hertha dann direkt in der 13. Minute früh in Führung gegangen ist, und dann kann man sich auch gar nicht mehr so weit zurückziehen. Und daraufhin konnte man aber auch nicht reagieren irgendwie so richtig und den Schalter umlegen. Aber so ein bisschen hatte ich in der Anfangsphase den Eindruck, dass man halt auch die Hertha locken wollte und deshalb vielleicht auch so aufgestellt hat, weil man gesagt hat, ja, wir kontern die im eigenen Stadion aus.
Aber ich finde ja, diese Aufstellung, da gibst du ja, man kann ja sagen, und ich bin, glaube ich, gar nicht dieser Meinung, dass man halt Lundahl gegenüber Zimmermann bringen muss wegen des Tempos, aber du gibst die rechte Seite dann ja spielerisch einfach auf.
Hm. Ja, und nee, ich meine, so. Die Idee, ne, ist ja, dass der Kastenmeier wieder einen Assist sammelt.
Ja, ne, und ja, und das Haag und, ja, Johannes, weiß ich nicht, aber das Haag jetzt auch nicht, also, wichtiger Spieler. Ich finde prinzipiell gut, dass er da ist und dass man ihn aufbauen kann. Er spielt halt nur so eine wichtige Rolle dafür, dass er eben vielleicht für diese Rolle noch nicht weit genug ist. Aber ja, was Ludwig meinte, hat jetzt nicht den großen Unterschied gemacht. Aber also gerade auf den, also man kann ja sagen, okay, Niemetz ist halt schnell und Brederode, die können auf Außen vielleicht dann auch mal halt defensiv Läufe machen und so. Aber gerade über Außen hat es ja bei der Fortuna fast 90 Minuten lang durchgehend gebrannt defensiv. Also die Hertha ist ja immer über außen gekommen, hat ihre Geschwindigkeitsvorteile, die sie halt auf beiden Seiten mehr oder weniger hatten, knallhart ausgenutzt, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Punkt ausgenutzt. Sie haben dann halt nur in Anführungszeichen ein Tor gemacht, hätten da durchaus mehr machen können. Spielerisch war das besser von der Hertha, also man hat halt gesehen, was halt für ein guter Spieler der Maser ist, und auch Karbovnik hat irgendwie so Tempoläufe gemacht, und dagegen hat die Fortuna einfach nichts gegengehalten. Es ist ja nicht mehr nur, dass du defensiv stehst und dann halt kommen lässt, eine Mannschaft, die vielleicht auch kommen muss und mit dem Rücken zur Wand steht, und du dann kontern kannst, aber du musst die Bälle ja erobern.
Nee, der Unterschied zum letzten Jahr ist definitiv, dass wir keine funktionierende Viererkette haben, dass wir ein Mittelfeld haben, was sich mit dem von letzten Jahr nur schwer vergleichen lässt. Also, dass einfach insgesamt der Kader schwächer ist. Aber die Idee habe ich am Anfang schon so ein bisschen gerochen. Aber leider fehlten da halt sehr viele Spieler, die im Sommer den Verein verlassen haben.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das halt wirklich zu 100% die Idee war, sondern irgendwie, auf mich wirkt es so, als wäre die Idee irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch gewesen. Weil Thun hat irgendwie vor dem Spiel, glaube ich, auch mehrfach gesagt, dass man jetzt endlich im Gegensatz zu den letzten Spielen aktiv sein möchte, dass man dominant auftreten will. Also der Tune nimmt ja dann ja häufig dieses Wort in den Mund dafür, dass man irgendwie am Samstagabend irgendwie in der Primetime, also da redet er, glaube ich, auch in der Pressekonferenz über, dass man da halt performen will, dass man da unterhalten will und ja. So. Und ja, und das wurde halt eben vor dem Spiel auch so angekündigt. Und deswegen war ich wirklich überrascht, dass man dann halt Niemetz aufgestellt hat, auch wenn es auf dem Papier vielleicht Sinn gemacht hat, weil Devasio Sefauk halt jemand ist, den man da vielleicht ganz gut erwischen kann. Als Gegenspieler. Trotzdem musst du ja irgendwie erstmal in diese Position kommen, um halt Niemetz da einsetzen zu können. Und das geht ja eben nur, genau, Tim, wie du es gesagt hast, eben mit diesem Locken, das man anscheinend ja irgendwie spielen wollte. Aber halt eben auch nicht so komplett, weil dann macht ja irgendwie auch Van Brederode auf der anderen Seite irgendwie wieder nicht so viel Sinn. Dann zieht man mit Quarteng halt einen Offensivspieler auf eine Position, die ihm halt so ein bisschen seiner Stärken beraubt, wo er jetzt halt zwei Spiele hintereinander gemacht hat auf dieser Doppel-8, die nicht gut waren.
Nee, stimmt.
Und ist da eigentlich jetzt auch nominell schon ja eigentlich auch sehr, sehr offensiv halt aufgestellt. Und genau wie du gesagt hast, Jan, du gibst halt eben dann in dem, ne, für dein Ballbesitzspiel gibst du halt die ganze rechte Seite eigentlich auf. Also ich glaube, es gibt in der ganzen ersten Halbzeit zwei Aktionen, wo Fortuna mal irgendwie wirklich was gelingt. Wo man halt irgendwie auf links sich mal irgendwie ganz gut durchspielt im Mittelfeld und dann halt auf rechts verlagern kann, wo dann beide Male Lundahl halt einfach mal Raum hat, so, wo man halt so eine Verlagerung ankommt und wirklich was passieren kann und der Ball ist einfach beide Male sofort weg, bevor man halt wirklich eigentlich ins letzte Drittel hineinkommt. Und es sind wirklich mit Abstand die beiden besten Aktionen, die Fortuna halt in dieser Halbzeit hat. Und auch auf links, da ist es natürlich nicht so gravierend, das Problem, aber auch Haier, bei dem bin ich mir auch irgendwie jetzt mit jedem weiteren Spiel, das er macht, immer unsicherer, ob da halt irgendwie noch, ob da irgendwie noch mehr Potenzial da ist. So. Und ich finde, dass er sich mit Van Brederode überhaupt gar nicht gut ergänzt. Also auch defensiv habe ich da so das ein oder andere Fragezeichen, aber offensiv. Haier und Van Brederode, das passt überhaupt nicht und das hat einfach überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Also da freue ich mich jetzt da wirklich, wenn Nicolas Gavoury endlich zurückkommt. Und der ist ja auch jetzt niemand, der dafür bekannt ist, dass er im Offensivspiel gut mit dem Offensivspieler harmoniert. So, der hat andere Stärken. Aber das ist im Augenblick wäre Nicolas Gavoury ein Riesen-Upgrade.
Du hast ja auch gesehen, das sind dann natürlich auch individuelle Sachen, aber sinnbildlich standen diverse Quarteng-Pässe in der ersten Viertelstunde oder vielleicht auch bis zum Tor, wo er eben Verlagerungen spielen will von links nach rechts und die Pässe gehen sonst wohin. Also wirklich, das war nicht mehr nur, da hat der Gegner, der Mitspieler nicht irgendwie richtig geschaltet, sondern das wäre einfach unmöglich gewesen, da ranzukommen. Ja, so schnell ist halt keiner. Man kann halt sagen, immerhin hat er halt 17 Pässe gespielt, das ist schon sehr wenig. Jürgen Niemitz hat 3 gespielt, bis er ausgewechselt worden ist zur Halbzeit. Also da ist halt einiges, glaube ich, gar nicht funktioniert.
Und wo du das ansprichst, was in der ersten Viertelstunde nicht funktioniert hat, wo ich einfach nur gedacht habe, dass sich die Fortuna irgendwie durch die Anfangsphase schleppt, ist ja auch das Verteidigen von Fabian Reese, wenn wir jetzt über das 1:0 sprechen, weil da bekommt er ja auf seiner Seite gegen Niemetz und Lundahl unglaublich viele Freiheiten, kann das Spiel auf die andere Seite verlagern, kriegt den Ball dann nochmal zurück, direkt vor die Füße von, ich meine, das ist natürlich ein bisschen glücklich, da ist so ein bisschen Flippern im eigenen Strafraum, aber dass man vorher den Ball nicht konsequent da rausgeschlagen bekommt. Also das ist schon echt schlecht verteidigt.
Also bei diesem 1-0 kommt, glaube ich, da sieht man irgendwie, was alles so schief läuft. Also nicht nur an dem Spieltag gegen Hertha, sondern allgemein. Die Seiten hatten die Flanken, Seiten hat man komplett dem Gegner überlassen. Ja, also es gibt ja zweimal Seitenverlagerung. Die defensive Mittelfeld hat da keinen Zugriff drauf, als der Ball da drin ist. Und dann das Verbund stimmt halt nicht. ich wurde, während quasi die Hertha sich da Flankenbälle von der einen Seite auf die andere Seite geschlagen hat, musste ich mal kurz zu einem Kleinkindeinsatz bei hier im Haushalt und habe mich dann so rückwärts aus diesem Zimmer bewegt, immer noch mit dem Blick auf den Fernseher. Und dann sah ich, dass die, wie ich dachte, letzte Flanke der Hertha reinfliegt und dann da ja zwei Fortunen stehen, die sie dann klären werden. Drehe mich um, gehe raus, bin wenig später zurück, steht 1-0 für Hertha. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, ich dachte, das wird geklärt, das Ding. Und dann sehe ich in der Wiederholung, ja, da war jemand zum Klären da, der hat es aber halt jedenfalls nicht gemacht. Ja.
Was dann übrigens wahrscheinlich einer von den drei Pässen von Jona Niemetz gewesen ist. Ich habe jetzt, also es gibt halt viele, also viele Momente, wo man es da ja irgendwie eigentlich klären könnte. Aber der dann halt wirklich die beste Chance hat, weil er halt völlig unbedrängt den Ball einfach wegkloppen kann oder halt, glaube ich, sogar auch noch einen Mitspieler einfach in den Lauf spielen kann, ist halt Niemetz. Und der legt dann aber halt einfach auf und ja, dementsprechend spielt er dann glaube ich, wirklich einen von seinen drei Pässen. Dieser kommt halt nicht an und dementsprechend holt man dann eine Sekunde später den Ball hinten aus dem Netz.
Ja gut, aber da ist halt dann auch die Ablage, dass Reze da den Ball nochmal zurückbekommt, schon ein bisschen auch glücklich, ne, bei Hertha. Trotz allem muss man das viel früher bereinigen. Aber in dem Moment, in dem der Ball dann hinten einschlägt, da habe ich mir so gedacht, so, hallo, jetzt wach, vielleicht passiert ja was. Nach den ganzen Spielen der letzten Wochen wusste man ja auch, dass Fortuna irgendwie durchaus mit Rückständen umgehen kann. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ist jetzt noch kein Grund zu resignieren. Ne? Und leider ging das Spiel aber dann in dieselbe Richtung weiter, wie man es bis dahin gesehen hat, bis auf irgendwie diesen fantastischen tiefen Ball von Oberdorf, den er da spielt, auf Lundahl, der gerade noch so weggekratzt wird, spielt er erstmal weiterhin die Hertha und hat die gefährlicheren Aktionen.
Irgendwie hast du für mich jetzt auch die erste Halbzeit damit schon abgebunden. Also man kann wenig sagen. Hertha war aktiver, es sind immer wieder ähnliche Sequenzen. Es ist klar, dass die Außen von der Hertha dominiert werden, dass sie spielerisch aktiver sind und der Fortuna gelingt wenig nach vorne bis gar nichts und hinten. Es ist jetzt nicht so, dass die Hertha da im Minutentakt hundertprozentige Chancen hat in der ersten Halbzeit.
Ja.
Aber es kommt schon irgendwie näher dem 2 als dem 1-1.
Genau, Reza hat noch eine riesige Chance und da ist es halt auch wieder so, dass die Verteidigung da völlig hanebüchen aussieht. Also da sind irgendwie zwar drei Hertaner in der Mitte, aber in einem Umkreis von 5 Meter stehen da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fortunen, um das zu verteidigen. Dadurch ist Reze völlig blank und es ist nur Florian Kastenmeier zu verdanken, dass man in die Halbzeit geht und das, finde ich, gehört zur ersten Halbzeit schon noch dazu und auch irgendwie Hoffnung hat, dass da die richtigen Worte in der Kabine gefunden werden und man das Spiel vielleicht doch noch biegt, weil wenn da das 2-0 fällt nach dieser Katastrophenhalbzeit, ich glaube, dann ist das Ding auch durch.
Es gibt ja auch noch diese Riesenchance, wo es dann am Ende gar keinen Abschluss gibt, wo Hertha eigentlich ein 3-auf-1-Konter hat. Und das einfach dann selber erbärmlich ausspielt. Glaube auch kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Aber wenn da halt der richtige Pass gespielt wird, stehen da, glaube ich, 2 oder vielleicht sogar 3 Hertaner völlig allein vor Kastenmeier. Also da gibt's wirklich, das ist wirklich ein kompletter defensiver Breakdown eigentlich, der Fortuna. Bisschen zu vergleichen vielleicht mit diesem Tor, was man, es war auch gar kein Tor, aber es gab so eine Sequenz, wo man gegen Preußen Münster in der zweiten Halbzeit, vielleicht natürlich da noch, dass es da auch einmal so einen kompletten Breakdown gibt, wie wenn man halt irgendwie Luft aus so einem Luftballon halt irgendwie rauslässt. Nur Hertha macht das dann halt irgendwie richtig schlecht, verdattelt das, hat dann immer noch irgendwie am 5-Meter-Raum dann halt die Chance, aber da ist dann halt Niemetz mal auf dem Posten und kann dann da, glaube ich, Reza noch richtig gut abgrätschen. Aber da musste es halt eigentlich zwingend 2-0 stehen und das wäre auch absolut verdient gewesen. Also Fortuna hat ja wirklich die ganze erste Halbzeit überhaupt kein Rezept gegen dieses Mittelfeldpressing von Hertha gefunden. Die haben das gut gemacht, aber da war ja wirklich überhaupt keine Idee, keine Passschärfe, kein Mut. Es wurden keine vernünftigen Läufe angeboten. Und ja, mit diesem Ballbesitzspiel von Hertha ist man halt eben auch überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich glaube, wenn man sich dann auch nochmal Daniel Thun auf der Pressekonferenz anhört, also der wird ja selten richtig deutlich, aber an dem Tag ist er wirklich mal richtig deutlich geworden. Und da können wir uns dann, glaube ich, alle ausmalen, wie sich das dann in der Kabine nochmal angehört haben mag. Aber ja, er hat gesagt, dass das wirklich ein außergewöhnlich schlechtes Spiel war, dass jetzt das Verteidigen speziell in der Rückrunde, glaube ich, schon wiederholt nicht so umgesetzt worden ist, wie er das vorher der Mannschaft mitgegeben hat, und dass er mittlerweile halt daran zweifelt, ob er das halt schlecht rüberbringt oder ob einfach die Spieler das nicht aufnehmen können, was er ihnen sagt. Also finde ich schon krass, sowas in der Pressekonferenz zu sagen. Und dass halt das Spiel gegen den Ball nur davon unterboten wurde, wie unglaublich erbärmlich man halt mit dem Ball gewesen ist, und dass er halt überhaupt keine Energie gesehen hat, und dass das halt wirklich das Mindeste ist, was er sich von seiner Mannschaft erwartet. Also ich glaube, das fasst es halt sehr, sehr gut zusammen.
Wohl dem, der dann einen Florian Kastenmeier im Tor hat, der, wie gesagt, dann gerade dafür steht, dass man noch mit einem gewissen Fünkchen Resthoffnung in die Pause geht. Kleiner Seitenblick in dem Moment noch bei diesen Großchancen, die Hertha dann noch ausgelassen hat. Man hat an diesem Tag auch in der zweiten Halbzeit, kommt da noch was dazu, tatsächlich eine Spitzenposition bezogen. In einer Statistik, in der man keine Spitzenposition haben möchte. Könnt ihr ahnen, in welcher Statistik Fortuna jetzt ligaweit führend ist? Das sind die erwartbaren Gegentore, also die expected Gegentore pro Spiel. Da hat man jetzt Jan Regensburg hinter sich gelassen und ist nun Spitzenreiter. Und Alter. Ich finde, das ist eigentlich etwas, was man nicht doll genug unterstreichen kann, weil ohne einen Florian Kastenmeier, der uns ein und andere Mal den Arsch gerettet hat, bräuchten wir jetzt den Tabellenrechner nur noch gegen den Abstieg anschmeißen. Und von daher, genau, so viel zu den Ambitionen, zu denen wir später vielleicht nochmal kommen.
Ja, da hätte man, also ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn du es am Ende nochmal gebracht hättest, die Statistik, weil ich wollte mir jetzt noch eigentlich bei Lou anknüpfen. Also wir kommen da noch, glaube ich, noch zurück. Was nämlich Thun sagt in dieser Pressekonferenz, ist natürlich schon so ein bisschen, er nimmt sich da nicht komplett raus, aber es ist schon eher eine Ansage an die Spieler. So würde ich das sagen, und dass er aber halt trotzdem seine Aktien da in dem Ganzen drin hatte bei dieser ersten Halbzeit oder insgesamt im Spiel, sieht man dann ja zur Halbzeit. Weil ich hatte nicht mehr so Hoffnung, Tim, du hast ja irgendwie gesagt, es gibt vielleicht noch die Hoffnung trotz wegen des Ergebnisses, dass man nochmal zurückkommt. Ich hatte sie nicht, sah dann aber, dass zweimal gewechselt werden wurde. Und es waren halt genau die Wechsel, die ich auch gemacht hatte. Und das hat mir immerhin gegeben, okay, jetzt könnte hier doch noch was passieren. Also,
ne? Ja, das unterschreibe ich voll. Diese Hoffnung, als die Halbzeit abgepfiffen wurde, war auf jeden Fall damit verknüpft, dass Thun zur Halbzeit sofort reagiert. Also, wenn er denen jetzt noch ein paar Minuten gegeben hätte in der Formation, hätte ich auch nicht gedacht, dass da noch was draus wird.
Wobei ich absolut überrascht war davon,
ich auch, ja.
wie sich das dann auf dem Platz dargeboten hat, weil ich konnte auch beide Wechsel absolut nachvollziehen. Also Pečinović kommt für Niemetz und Appelkamp kommt für Quarteng. Und dann dachte ich, okay, wir machen jetzt wieder genau das, was wir zum Beispiel in Karlsruhe gemacht haben und so weiter, was wir jetzt mehrfach gesehen haben. Wir stellen wieder auf dieses 4-4-2 mit Flügelzehnern um. Das passiert aber nicht, sondern Fortuna spielt dieses System weiter, und das hat halt für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, gerade weil Pečinović dann noch einfach rechts außen gespielt hat. Natürlich ist er ein bisschen eingerückt, hat er das so ein bisschen eingerückt interpretiert, aber der hat eigentlich 1:1 die Position von Niemetz übernommen, und das habe ich ehrlicherweise nicht verstanden, und es sorgt ja auch ehrlicherweise erstmal nicht dafür, dass sich irgendwas ändert, sondern auch die ersten 10 Minuten ist ja eigentlich Hertha ganz klar die bessere Mannschaft. Das Spiel läuft genauso weiter wie vorher, und eigentlich ist es dann ja auch absolut symptomatisch, dass dass halt Fortunas Tor, was dann halt komplett aus dem Nichts fällt, halt eigentlich nur deswegen fällt, weil Hertha halt vorne auch irgendwie gerade eigentlich eine Chance hat.
Ja, aber du kannst halt sagen, das sind ja nicht die ersten 10 Minuten, wo Hertha dann besser ist, sondern es sind die nächsten 45 Minuten minus so ungefähr 3.
Natürlich.
Ja, also und aber diese 3 sind nicht ganz unwichtig, aber irgendwie, ja.
Genau, also ja. Wenn wir jetzt natürlich, ne, also es ist natürlich die Frage, ob wir dann halt diese beiden Tore als eine Zäsur betrachten oder als eine kurze oder einfach als so einen kurzen Blip in der Matrix. Du hast absolut recht. Also du hast eigentlich nur diese kurzen 3 Minuten, wo du jetzt ja auch nicht irgendwie gut spielst, so, ne? Also ich meine, sondern das ist ja schon irgendwie mehr oder weniger ein Eiertor und ein Tor, was halt irgendwie fällt, weil Hertha kurz irgendwie während ihrer eigenen Chance im Nachgang nicht so richtig weiß, ob sie jetzt weiterspielen sollen oder nicht.
Aber das ist dann schön, also spielerisch den Raum dann aber schon genutzt, muss man sagen.
Ja, bevor wir jetzt auf das kommen, ich gebe zu, du hast recht. Ich habe nicht damit gerechnet in dem Moment, dass jetzt gleich der Ausgleich fällt und es kommt aus dem Nichts, aber in der 50. Minute, das wollen wir nicht unterschlagen, grätscht Palko Dardai ja schon einen Freistoß von Shinta Appelkamp so unglücklich über seinen eigenen Torwart hinweg, dass die Latte für Hertha retten muss. Also das will ich nicht ganz unterschlagen.
Ja, aber es ändert ja nichts am Argument, sondern das war halt so, okay, da macht halt, ne, es war ja auch kein herausragender Freistoß.
Nee, das stimmt.
Es war da ein bisschen Glückpech von der Hertha.
Ja. Und ich dachte halt auch genau in dem Augenblick so aus, es hätte so super gepasst.
Das wäre die Gelegenheit.
Wenn halt in der 50. Minute das 1:1 fällt, ja. Und du halt immer noch bei null Torschüssen Tor stehen würdest. Ja. Es hätte einfach wunderbar gepasst. So. Also das, ich meine, Hertha findet dann ja auch so irgendwie einen Weg, dieses Spiel mit minimal abgegebenen Torchancen irgendwie zu verlieren. Aber das wäre wirklich eh schon symptomatisch gewesen. Aber ja, hält die Fortuna dann eben nicht davon ab, 5 Minuten später dann mit dem ersten eigenen stolzen Torschuss, den man sich halt gut schreiben kann, dann das Spiel eben auch auszugleichen.
Ja, während natürlich ein Herthaner auf dem Boden liegt und die Fortuna trotzdem weiterspielt.
Ja. Genau, es gibt einen Foul von Jamie Siebert gegen Cuisance während des Angriffs von Hertha, glaube ich, kurz hinter der Mittellinie. Hertha hat da aber eine ziemlich gute Gelegenheit. Der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Verständlicherweise spielt halt Hertha den Ball nicht raus, sondern spielt halt den Angriff zu Ende. Da gibt es dann eine ungenaue Flanke, die Kastenmeier abfangen kann. Der macht das Spiel schnell. Johannesson legt den Ball auf Pecinovic. Der erkennt dann, glaube ich, schon relativ früh, dass halt da riesige Räume sind, weil man auch einfach sieht, dass da so einen kurzen Moment gibt, wo die Spieler von Hertha im Mittelfeld eher protestieren und irgendwie vielleicht auch nicht ganz so sauber zurücklaufen, wie sie das eigentlich sollten. Pecinovic spielt dann einen Doppelpass mit Kovnatski und steht dann völlig alleine, völlig zentral vor Gersbeck und legt ihn dann sehr, sehr schön in die lange Ecke. Also macht er richtig gut.
Die ersten Doppelpass mit Johannesson und dann mit
Ja, braucht man irgendwie auch schon, dass da halt vielleicht nicht so, also dass da vielleicht ein bisschen luftig verteidigt wird auf Seiten von Hertha.
Ja, also die verteidigen das natürlich auch einfach gar nicht fast. Also ich meine, die gehen davon aus, dass das Spiel gleich unterbrochen wird. Das ist auch ein bisschen naiv.
Ja, unter gar keinen Umständen wird, also wann ist das in den letzten Monaten, seitdem es halt diese sinnvoll veränderte Regel gibt, denn mal dann halt von der Mannschaft in so einer Situation rausgespielt worden.
Also das ist ja schon außerdem in der ersten Halbzeit, also dass man das weiterlaufen lässt als Vorteil, völlig klar. Und auch in der ersten Halbzeit gab es ja auch eine Szene, wo Kovnatski klar gefoult wird und das Spiel weiter laufen lassen wird von dem Schiedsrichter. Ja,
weil er das Foul nicht gesehen hat.
Genau, also ich finde, ich habe tatsächlich so ein bisschen vor dem Spiel die Hertha-Videos durchforstet zu diesem Spiel. Eines hat auch ehrenlos im Titel, also das ist ja sowas von bescheuert. Also natürlich wird da weitergespielt.
War das ein Flock? Also ich finde, bei der Hertha kann man sagen, wenn ihr euch da benachteiligt fühlt, dann müsst ihr das wohl mit Halbangst vorm Sportgericht klären. Wie man das als ehrenhafter Verein halt tut.
Ja, also alleine wegen dieser Vorgeschichte würde ich halt doch bei viel, viel unfaireren Sachen, die stattfinden würden, keinerlei Schuldgefühle empfinden. Also meine Güte, hat dieser Scheißverein das halt mal verdient. Und da hat es jetzt nicht gereicht, dass die sich halt selber die letzten 10 Jahre am Nasenring durch den Boulevard der Lächerlichkeit gezogen haben. Da kann gerne noch ein bisschen mehr kommen, aber ja, also ich glaube, wir hegen da durchaus noch sehr berechtigten, sehr alten Groll gegen die Hertha aufgrund von diesen Vorfällen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass auch nur irgendein Fortuna sich zu diesem Zeitpunkt irgendwie schlecht gefühlt hat. Also ich glaube, der sich am schlechtesten gefühlt hat, war Pejcinovic selber, der dann ja irgendwie auch sehr zurückhaltend jubelt und fast entschuldigend irgendwie jubelnd, als er dann das Tor erzielt hat. Und man sieht halt auch, dass er halt kurz innehält, bevor er den Pass auf Kovnatski spielt, weil er da, glaube ich, schon sieht, okay, ich spiele jetzt den Ball raus, der Ball kommt, wird dann zu mir zurückkommen und ich werde halt völlig frei vorm Tor stehen. Also der sieht, glaube ich, in dem Augenblick schon, was passieren wird. Und man sieht es ihm halt deutlich an, dass er halt ganz kurz überlegt, so, oh, fuck, so, da entwickelt sich gerade so richtig was. Aber dann trifft er halt die richtige Entscheidung und spielt weiter.
Okay, das hast du exklusiv, was du da gesehen hast.
Ich glaube dem Lou das jetzt einfach.
Ja, ich auch.
Also das muss man ja auch sagen, der Lou hat im Zweifel mehr gesehen von dem Spiel. Den Rant über den Regisseur von der DFL, den lasse ich jetzt einfach mal an mir vorbeiziehen. Aber er hatte wieder so einen Hals. Ja, genau in solchen Situationen hat er natürlich wieder falsche Sachen gezeigt. Aber ist egal. Ja.
Und als wäre das nicht schon schön genug, dass man völlig unverdient einen Ausgleich macht, fällt 2 Minuten später direkt das 2:1. Also, das war schon wirklich zum Schmunzeln.
Es gibt einfach nichts Besseres, wenn man halt völlig unverdient eine Führung geschenkt bekommt vom Gegner. Es ist schon, also in dem Moment. So im Großen und Ganzen denkt man sich, für die Saison, naja, wir werden gleich drüber reden. Aber in dem Moment ist das schon so das Maximum an Fantastischkeit, was man sich vorstellen kann.
Also es war auch bei uns im Blog so. Also ich habe halt gar nicht richtig gejubelt, sondern ich habe einfach nur laut gelacht. So richtig aus tiefster Kehle. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und naja, wie Hertha uns dann halt schon nicht mit einem Eigentor geholfen hat, um irgendwie zu einem Tor zu kommen. Da muss man sich halt das Tor irgendwie mit der ganz feinen Klinge rausspielen. Meine Güte, also ist das auch ein Eiertor. Also es gibt halt einen Freistoß, linke Seite, Mittellinie. Das muss man dann ja wirklich Fortuna zugute halten, dass halt das, was dann passiert, glaube ich, schon zumindest in der ersten Sequenz dann so gedacht war, also dass es klar eine Variante ist. Ich glaube, Lunde halt positioniert sich halt ganz, ganz weit rechts außen, so dass er dann halt irgendwie keinen Gegenspieler auf sich zieht, läuft dann ein und es wird, glaube ich, auch ein bisschen für ihn frei geblockt. Also es ist, glaube ich, genauso gedacht, dass halt Lundahl mit seiner Körpergröße und seiner Physis dann halt diesen Ball wieder von der rechten Seite in den Strafraum bringen soll. Aber das heißt, der Ball ist erstmal unglaublich lange in der Luft, bis er halt zu Lundahl kommt. Lundahl köpft ihn dann in den Strafraum und da leitet ihn dann Kovnatski weiter in den 5-Meter-Raum, genau auf den Fuß von Pejcinovic, der das halt auch sehr, sehr lässig und abgebrüht dann halt macht. Und ja.
Also freigeblockt wird er nicht, sondern Oberdorf läuft da erst hin, als wollte er den Kopfball holen und weicht dann zurück, weil er schon ahnt, dass da trainiert Lundahl einläuft. Also ich glaube auch, dass das so einstudiert war und zwei sehr klar gewonnene Kopfballduelle auch mit Willen und Schmackes und dass dann Pejcinovic den so trifft und am Torwart vorbeiläuft, ist natürlich auch grandios. Und das an seinem Geburtstag, Doppelpack am Geburtstag, hat ihm wohl jemand auch vor dem Spiel gesagt, habe ich gehört.
Nee. Hat ihn zwar nicht aufgestellt von Anfang an, aber hat ihm gesagt, dass er 2 Tore macht.
Jemand, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat.
Okay. Ja. Danach passiert eigentlich das, was vorher auch passiert ist. Die Hertha hat den Ball, Hertha ist besser, macht das Tor nicht, weil Florian Kastenmeier gut ist und die Fortuna eigentlich so verteidigt, dass sie locker mit 3-2 das Ding noch verlieren kann oder sogar noch höher. Passiert aber nicht. Fertig.
Ja, Pjecinovic hat noch eine Chance, wo Haier sich wirklich gut in einen Gegenangriff reinwirft, auf ein drittes, aber insgesamt hätte tatsächlich die Hertha eher den Ausgleich oder war dem Ausgleich näher als Fortuna dem dritten Tor.
Seid ihr da jetzt schon in der Nachspielzeit bei dieser
Pitching? Ja, ich habe das ja jetzt so ein bisschen, also man kann halt vorher noch sagen, die Hertha hat ungefähr jeden tiefen Pass quasi in die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger angebracht, den es anzubringen gibt. Konnte da halt Tempo aufnehmen, aber auch die passspielenden Mittelfeldspieler sind nicht gestört worden bei ihrem Passversuchen da in die Schnittstellen. Das war echt.
Ja.
Ja, und man kann, glaube ich, dann schon auch nochmal ganz kurz zumindest zwei Chancen von Hertha herausheben, auch weil es einfach zweimal genau die deckungsgleiche Chance ist.
Ja.
Dass halt auf der rechten Seite, auf der rechten Angriffsseite Kenny halt irgendwie durchgehen kann von der Grundlinie an die Kante des linken 5-Meter-Raums köpft, wo halt einmal Ibrahim Maser halt wirklich vollkommen frei steht und wirklich genau auf Florian Kastenmeier köpft, der sein Glück da, glaube ich, gar nicht fassen kann. Und nur wenige Minuten später wirklich der exakt selbe Spielzug. Diesmal kommt der Ball halt auf Lukas Schuler, der halt der wirklich auch eigentlich ein bei seiner Größe jemand sein sollte, der da ein richtig gutes Kopfballspiel hat, der bringt ihn dann aus wenigen Metern nur an den Pfosten den Ball. Und ja, das sind halt wirklich eben nur zwei Chancen, die man da nochmal besonders rausstellen kann. Aber auch sonst gibt es da ja irgendwie, also Hertha ist einfach sofort nach dem 2-1 wieder drückend überlegen. Fortuna kommt halt überhaupt nicht nach vorne. Also ich finde, dass es dann ein bisschen besser wird, ab dem Moment, wo Nicolas Gavory eingewechselt wird für Van Brederode und man halt wieder auf das 4-2 umstellt, endlich. Haier geht dann ins defensive Mittelfeld. Ab da ist es ein bisschen besser. Und es hilft auf jeden Fall dann auch in den allerletzten Minuten, dass man Zimbo nochmal bringt. Der geht dann, glaube ich, auch auf die 6 für die
letzten Minuten. Ja, hat nicht außen gespielt, ja.
Macht irgendwie auch ziemlich Alarm und das möchte ich eigentlich vor allen Dingen deswegen nochmal herausheben, weil, wenn ich sage, Zimbo macht Alarm, Zimbo ist derjenige, der den dritten Torchance der Fortuna abgibt, kurz vor dieser Riesenchance von Pjecinovic, nämlich in der, glaube ich, 90 plus ersten Minute mit so einer Art Kopfball nach einer Ecke, was irgendwie vorbeigeht. Aber wenn du halt in der Nachspielzeit dann das dritte Mal aufs Tor schielst, also das sagt wirklich sehr, sehr viel aus.
Aber also, du meinst jetzt, das Spiel nach vorne wird besser durch die Einwechslung von Nicolas Gavory?
Nein, um Gottes Willen. Also es ist, insgesamt hat man etwas mehr Zugriff einfach bekommen. Okay. Also das Spiel nach vorne ist überhaupt nicht besser. Gottes Willen, das Spiel nach vorne war genauso wie vorher.
War man weiterhin luftig. Also ich habe nicht gesehen, dass da sich irgendwas geändert hat. Ich habe Hoffnungen auf Gavory, aber nicht in dem Spiel habe ich nichts gesehen, dass sich da was irgendwie geändert hat.
Mir geht es auch gar nicht speziell um Gavory, mir geht es, glaube ich, einfach eher um die Formation. Also,
aber auch da habe ich keine Verbesserung gesehen. Also ich sehe da überhaupt nichts durch den Wechsel. Also das Spiel läuft doch danach genauso. Hertha hat noch die 2-3 dicke Chancen, um das auch noch auf 2-4 zu drehen. Und Fortuna kommt halt nur in der Nachspielzeit mal zu dem Abschluss, wo Hertha dann wirklich merkt, jetzt ist es vielleicht aus. Also insgesamt eine ganz, ganz dürftige Vorstellung, die einfach nur deshalb nicht noch vernichtender hier von uns besprochen wird, weil man das Spiel irgendwie gewinnt. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Dass man so ein Spiel, also
und das ist danach der Trainer von Hertha auch noch
hat er echt nach diesem ein, Spiel. Also, ein schlechtes Gewissen, dass nach so einem Spiel dann der gegnerische Trainer entlassen wird. Also es lag, glaube ich, dann halt vielleicht auch an mehr an das, also er war ja auf der Pressekonferenz schon so ein bisschen resigniert, der Fjell, so von wegen, ja, wenn man halt, ne, er das ja auch selber dann immer auf so, was ich interessant finde, immer auf die letzten 5 Spiele runtergebrochen, statt halt immer darauf zu verweisen, wie gut das Spiel gegen die Fortuna war. Aber ich glaube, er wusste schon, das war's. Man hat dann halt quasi, das ist eigentlich auch ein, ist eigentlich auch ein netter Zug vielleicht sogar, macht's dem Hertha-Management dann halt insofern auch leichter zu sagen, wenn wir die letzten 5 Spiele mit 4 Niederlagen betrachten und so weiter und so fort. Und ja, die Fortuna ist obendran, 3 Punkte, obwohl sie, ich sag mal, keine stabile Verteidigung hat. Dieses Expected Goals, Expected Gegentore, was Tim schon zur Halbzeit angeführt hat, könnte man jetzt nochmal ganz nach vorne stellen. Das ist schon eine krasse Statistik.
Man hat da auch immer die Sache ist, also wo hast du diese Statistik her, Tim? Weil, also ich habe jetzt mehrfach festgestellt, dass es halt, es gibt ja irgendwie einmal diese Stadt, einmal die Expected Goals, die, glaube ich, Opta bereitstellt, und dann gibt es noch irgendwie diesen anderen Anbieter, dass die teilweise arg auseinanderliegen. Also es gab, glaube ich, sogar irgendeinen Statistikanbieter, der halt irgendwie für Fortuna und für Hertha jetzt, glaube ich, ungefähr gleich Expected Goals hatte, also nicht Expected Assist, aber Expected Goals, und auch der andere Wert, der etwas realistischere, hat Hertha da auch nicht so weit vorne, dass das irgendwie abbildet, ne? Also man muss da, glaube ich, man muss da schon immer mal etwas vorsichtig sein mit diesen Expected Goals, gerade weil es da halt verschiedene Werte gibt und weil das halt eben ein Spiel nicht komplett abbilden kann. Und gerade dieses Spiel wird halt einfach so dermaßen gar nicht von Expected Goals in irgendeiner Weise repräsentiert. Aber wenn Fortuna wirklich auch nur in irgendeiner Statistik hinter Jan Regensburg auf Platz 18 liegt, dann ist das, glaube ich, wirklich was, was uns wirklich, wirklich zu denken geben sollte.
Also die Expected Goal-Statistik von bei Bundesliga.de war da, glaube ich, schon sehr nah dran an dem. Und jetzt suche ich gerade die. Ja, red mal weiter.
Ich habe das von footystats.org. Whatever.
Ne, ich bin hier gerade bei FBref.
Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat man nicht Jan Regensburg in dieser Statistik überholt, sondern den Braunschweiger TSV Eintracht von 1895. Aber den hat man ja auch 5 eingeschenkt. Oh. Trotzdem, ja, unabhängig, ob man da Erster, Zweiter oder Dritter ist, man ist auf jeden Fall oben dabei. Das ist man komischerweise in der Liga auch noch. Man ist in 2025 ungeschlagen, aber das könnte sich ja jetzt gegen den nächsten Gegner ändern. Oder kannst du uns da Hoffnung machen?
Ja, wir sollten aber jetzt schon nochmal nicht direkt auf den FC gucken, sondern schon
ja, aber ich bin heiß.
Ja, du bist heiß. Aber also man ist ja nicht nur wegen irgendwelchen Expected Gegentoren und was ich was, sondern die Fortuna hat, entweder hat der Trainer halt eine Formation oder halt ein Spielsystem, für das er nicht die Spieler hat, oder er hat Spieler für ein Spielsystem, das er noch nicht gefunden hat. Das ist ja auch krass. 3 Punkte hinter Platz 1 Mitte Februar und irgendwie weiß man immer noch nicht genau. Also es ist ja auch völlig abnormal gegenüber dem, weil wie Daniel Thun in den letzten Jahren die Fortuna trainiert hat. Irgendwann gab es halt ein Spielsystem, das abgestimmt war mit dem Spielermaterial, in Anführungszeichen, das man hatte. Und nach wie vor befindet sich Thun und der Trainer, das Trainerteam, in einer absoluten Suchbewegung, was eben zu so Aufstellungen wie gegen Hertha geführt. Und wo man in der Halbzeit dann halt wieder alles drum drehen muss und dann vielleicht immer noch nicht das Spielsystem anpasst an die Spieler, die da auf Platz sind.
Ja, und es ist ja wirklich auch überhaupt nicht zu erkennen, dass es da irgendwie mal besser werden wird, sondern wenn wir uns jetzt wirklich mal von den Ergebnissen trennen, das darf man natürlich immer nur bedingt machen beim Fußball, aber wenn wir jetzt wirklich mal nur auf die Spielweise gucken wollen, dann ist das doch wahrscheinlich im Augenblick vielleicht sogar, ist das die schwächste Fortuna der Saison? Also ich meine, wir sind jetzt schon 5 Spiele in der Rückrunde. Man hat halt irgendwie ein über größte Teile ordentliches Spiel gegen Darmstadt. Das muss man auf jeden Fall der Mannschaft zugute halten. Aber danach ist das ja wirklich, also es ist ja komplett aberwitzig, dass wir jetzt mit 11 Punkten aus 5 Spielen in dieser Rückrunde dastehen. Also ich finde schon, dass man einen wirklich legitimen Case dafür machen kann, dass diese 5-Spiele-Serie die schwächste Serie der gesamten Saison halt irgendwie da, der gesamten Saison halt irgendwie ist. Und man kann das ja theoretisch dann sogar auch noch erweitern auf die beiden Spiele, die man halt vor der Winterpause hatte, mit diesem Schalke-Spiel, wo man ja auch sehr glücklich einen Punkt geholt hat und ja, diesem grauenhaften Erlebnis da gegen Magdeburg. Also auch das ist jetzt mein Eindruck, auch mit den Wintertransfers, die ja schon irgendwie auch Sinn gemacht haben, so Spieler für Spieler, systematisch, aber eben nicht so wirklich, wie wir ja, glaube ich, auch in vielen Folgen irgendwie dargelegt haben. Und genau da scheinen wir jetzt halt irgendwie zu stehen, ne? Dass irgendwie nicht klar ist, welches System man spielen will. Und dabei darf man ja irgendwie auch immer noch nicht, weiß ich nicht ganz vergessen, dass wir halt viel, viel weniger Verletzungspech haben, als wir das halt irgendwie die letzten Jahre so hatten, ne? Also es fallen ja, glaube ich, wirklich von den absolut zentralen Spielern, die wir so haben, fällt ja eigentlich kaum jemand aus, schon die ganze Saison nicht.
Ja, und das eine ist halt das Spielsystem offensiv, aber die defensive Instabilität ist halt total krass. Und das ist halt auch das, was du am Anfang, diese Frage, wo wir jetzt vielleicht dann die Klammer schließen können, um dann auf den FC zu gucken, also wird sich das halt einfach irgendwann an die Leistung anpassen, das Ergebnis. Und mir fällt gerade einfach, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass das nicht passiert. Das hatten wir ja auch schon gesehen. Stückweise in dieser Saison. Die Fortuna ist ja auch nur deswegen da noch dran mit 3 Punkten, weil alle anderen Mannschaften sich halt auch dämlich anstellen wie nix. Ja, aber da war ja schon so einfach, es wird einfach, das mit dem Glück, das war in der Hinrunde schon so, dass das Glücksschwein geschlachtet war. Da hatte man aber wenigstens noch sowas wie eine defensive Stabilität, die man halt verloren hat. Und das wird jetzt aber in der Rückrunde, habe ich Hinrunde, Rückrunde gesagt, jetzt wird in der Rückrunde jetzt aber wahrscheinlich auch passieren, wenn nicht noch irgendwas geschieht, das ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann.
Ja, also es kann natürlich passieren. Letztes Jahr haben wir auch genau zur gleichen Zeit einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Aber ja, man müsste den halt wirklich, genau wie du sagst, eigentlich vor allen Dingen in der Defensive irgendwie erstmal sehen. Weil offensiv, auch wenn das halt gar nicht so gut ist, was man macht, ist man, also man schafft es ja schon, sich halt immer hochkarätige Chancen zumindest rauszuspielen. Und im Augenblick werden die ja auch einfach zu einer ganz, ganz hohen Rate dann halt eben auch verwandelt. Natürlich kann das halt irgendwie auch mal abebben. Aber man müsste halt eben vor allen Dingen defensiv halt irgendwie diesen Riesenschritt nach vorne gehen. Aber es ist halt irgendwie schwer, ja, sich das einzureden, dass das halt wirklich möglich ist, weil ja, man ist da halt wirklich in diesen ganzen Werten halt einfach nur konkurrenzfähig gewesen. Die erste Hälfte der Hinrunde bis zu diesem Zeitpunkt, dann irgendwann im Oktober, wenn dann halt irgendwie die Mannschaften, die nicht so viel Kontinuität gehabt haben, die halt viel, viel mehr Wechsel und Bewegung gehabt haben, wenn die halt langsam anfangen, sich zu finden. Ne? Köln ist da ein gutes Beispiel, Kaiserslautern und so weiter. Die brauchen halt ein bisschen, aber dann irgendwann greift halt irgendwie dann das Konzept des Gegners und die Mannschaften fangen halt dann an, regelmäßig zu punkten. Und ab dem Augenblick, wo dann halt andere Mannschaften aufgeschlossen haben, hat die Fortuna ja einfach kaum noch Antworten gehabt.
Und ich finde es interessant, also Tune suggeriert ja in der Pressekonferenz und so, dass die Trainer schon eine Lösung dafür haben, für das Defensivproblem. Aber mir ist nicht klar, woran das liegt. Also ich glaube, das liegt an individuellen Schwächen, das liegt halt daran, dass das defensive Mittelfeld halt nicht das tut, was es tun sollte, auch weil die Spieler dafür nicht da sind. Es liegt daran, dass die Außenspieler halt Schwächen haben und einfach da. Aber es sind ja nicht nur die Außenspieler, sondern es ist ja das Gesamtgerüst auf Außen, das halt sich irgendwie noch nicht gefunden hat und wo vielleicht die Spieler, die auf dem Platz stehen, auch nicht ideal sind für so eine Verteidigung. Also von Brederode ist jetzt nicht der geborene, ich gucke auch mal eine Defensive, was da passiert, Außenspieler, ne? Also ich glaube, das sind ganz viele Punkte. Mir fehlt aber halt gerade die Fantasie, dass es dafür eine Lösung gibt.
Ja, glaube ich auch. Ne? Es geht, glaube ich, vor allen Dingen eben um Kollektivverteidigung. Van Brederode ist der Erste, den man da auf jeden Fall ansprechen kann. Aber auch von Kvarteng habe ich eigentlich, außer in dem allerersten Spiel gegen Darmstadt war das, glaube ich, also sowieso irgendwie diesen Glanz, den er da versprüht hat, nicht gesehen, aber vor allen Dingen eben auch nicht gegen den Ball. Ja, das defensive Mittelfeld ist irgendwie, ja, ist auch irgendwie bis heute irgendwie unklar, wie das eigentlich aussehen soll. Und ja, genau wie du das sagst, auf den Außen hat man einfach auch viel, viel mehr Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob man halt, weiß ich nicht, ob es schon ausreicht, wenn man ein oder zwei von diesen Sachen halt irgendwie auf die Reihe bekommt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir jetzt halt schon auf den 23. Spieltag
Ja,
zugehen.
eben.
Und so viel Zeit ist halt eben irgendwie gar nicht mehr. Aber man darf halt eben auch nicht außer Acht lassen, dass, wenn man das halt schafft, man einfach hervorragend positioniert ist. So. Aber man sollte es halt eben jetzt, man sollte es eben auch bald jetzt schaffen, denn jetzt kommen halt diese Wochen der Wahrheit, wo wir, ich glaube, jetzt bei den ersten drei Mannschaften der Liga halt auswärts spielen und ja, und einfach dann quasi ja schon davon ausgehen müssen, dass man halt eben zu Hause, wo man ja auch einfach traditionell sehr, sehr schlecht irgendwie agiert, auch wenn man jetzt da endlich mal zwei Erfolgserlebnisse feiern konnte, wie auch immer, ja, dass man da halt eben seine Hausaufgaben macht.
Und dann können wir doch mal auf das nächste Spiel schauen, am Sonntag hier in Köln. Oder?
Sehr gerne.
Ja, soll ich euch direkt mal am Anfang fragen, wie es so mit eurer Derby-Stimmung bestellt ist? Ich glaube, ich mache das eher hinterher.
Okay.
Und dann.
Du bist heiß. Das haben wir ja schon etabliert.
Ja, aber die Frage ist natürlich, wie heiß er ist. Das werden wir dann gleich erfahren. Ja, es geht zum FC nach Köln. Das Derby findet endlich mal wieder vor Zuschauern statt. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass das mal gespielt wurde. Ich glaube, das letzte Derby in Köln war während der Corona-Zeit. Auch eher nicht so die allerbesten Erinnerungen dran. Ja, auf welchen ersten FC Köln trifft man da gerade? Die Kölner haben am Freitag mit 3:0 gegen Magdeburg verloren, den Magdeburgern ihren ersten Heimsieg seit einem Jahr schenken können. Aber sind davor mit sehr, sehr großem Abstand die heißeste Mannschaft der Liga gewesen. In den 11 Spielen davor hat man 9 Spiele gewonnen, 1 unentschieden gespielt und nur 1 verloren. Also das ist, glaube ich, ein ziemlich deutliches Statement. Und man sieht, wenn man sich die Saison der Kölner anguckt, dass es da ganz, ganz klar zwei Saisonhälften gibt. Es gibt die erste Hälfte bis Ende Oktober, wo man offensiv eine richtige Maschine ist, sehr viele Chancen kreiert. Also absolut beeindruckend offensiv agiert, aber nach hinten unglaublich instabil ist und eben auch viele Chancen vergibt, was eben dafür sorgt, dass die Kölner zu diesem Zeitpunkt auf Platz 12 stehen und ähnlich wie die Herthaner Fjell noch ein Spiel gegeben haben, auch Gerd Struper noch ein Spiel geben und das wird dann halt eben gewonnen mit der ein oder anderen Umstellung. Man stellt nämlich um von Vierer auf Dreierkette, man wechselt im Tor. Jonas Urbich, super talentierter Torhüter, muss Marvin Schwebe Platz machen. Urbich ist, glaube ich, mittlerweile zu Bayern München verkauft worden. Und Schwebe, der eigentlich den Verein verlassen wollte, ist jetzt wieder Stammtorwart. Und der wird dann eben zum Sieger gerannt. Man stellt den Fußball komplett um. Also man kann immer noch diese RB-Prägung von Gerhard Struber erkennen, dass man vor allem gegen den Ball sehr, sehr gut ist. Man ist bei allen läuferischen Werten oben dabei, bei den Sprints, bei den insgesamt gelaufenen Kilometern, bei den intensiven Läufen, die ja immer vor allen Dingen dieser Messwert fürs Pressing oft sind, ist man jeweils auf Platz 3 in der Liga. Also die Kölner sind richtig fit und machen das halt eben auch im Verbund sehr, sehr gut. Und durch eben diesen ja, schon etwas langweiligeren Fußball, wo man einfach einen Defensivspieler mehr hat, um halt durchzudecken, um halt eben auch um halt 1:1 gegenüber den ganzen Platz in der ersten Pressingphase zu pressen. Dadurch schafft man es halt eben dann erfolgreichen Fußball zu spielen, der aber halt eben wirklich nicht so interessant ist. Ich glaube, ganz symptomatisch dafür ist, dass man von diesen 9 Siegen, die man geholt hat in den letzten 11 Spielen, ganze 7-mal mit 1-0 gewonnen hat. So. Und ja, also eigentlich so genau das Gegenteil von dem Fußball, den wir von der Fortuna diese Saison so gesehen haben. Wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, gibt es da einige Fragezeichen, und das hat vor allen Dingen mit Ausfällen beziehungsweise eventuellen Ausfällen bei den Kölnern zu tun, die einen ziemlich großen Einfluss darauf haben oder eben haben werden, wenn es darum geht, wie die Kölner spielen werden. Also mit Lea Paccarada und Damien Downs ist einmal der linke Schienenspieler und einer der beiden Stürmer, sind beide angeschlagen, werden wahrscheinlich spielen können, ist aber eben nicht komplett klar, daran wird halt viel hängen. Und zwei Spieler werden ganz sicher ausfallen, die eben auch relativ wichtig sind. Einmal der rechte Schienenspieler, Jan Thielemann, ist gelb gesperrt. Der ist so die etwas solidere defensive Option. Stattdessen wird dann mit Gasi Begovic einen Neuzugang spielen, der sehr, sehr große Vorschusslorbeeren bekommen hat. Für den hat man einige Millionen bezahlt, aber der ist vor allen Dingen ein offensiver Spieler. Also vielleicht kann man den in seinem Rücken das ein oder andere Mal erwischen. Der andere wichtige Ausfall ist mit Erik Martell, der absolut wichtigste Mann eigentlich, der Kölner auf der Doppel-6, überragende Physis, meiste gewonnene Zweikämpfe in der ganzen Liga. Ja, also mit dem steht und fällt eigentlich das ganze Defensivkonzept der Kölner. Ja, wenn die Kölner mal am Ball sind, die sind, glaube ich, bei all den meisten Statistiken da auch so ziemlich im Mittelfeld, also spielen normalen Zweitliga-Fußball, geht der Ballvortrag meistens über die Außen, also besonders über links. Da hat man mit Paccarada so einen verkappten Spielmacher auf der linken Schiene, der dann meistens eingesetzt wird. Dann versucht man, den ballnahen Halbraum zu überladen. Oft macht man das, indem Florian Kainz sich in diesen Halbraum zurückfallen lässt. Und ja, geht manchmal lässt er sich sogar auch auf die 6 zurückfallen. Also auf jeden Fall auch ein Spieler, der sehr, sehr intelligent agiert und wo man halt überlegen muss, ob man das halt eben auch 1-1 verteidigen möchte. Dann ist, glaube ich, klar, dass man auf jeden Fall darauf achten muss, dass Köln dieses gute Angriffspressing spielt. Ich habe das eben kurz schon angesprochen. Also ich glaube, wenn man sich da halt irgendwie rauslösen will, würde ich mir wünschen, dass wir nochmal von Quarteng, falls er überhaupt spielen sollte, dieses Zurückfallen im Spielaufbau sehen, was er im ersten Spiel gegen Darmstadt immer mal wieder gemacht hat, um halt kurz diese Überzahl zu schaffen. Und was ich mir halt eben auch wünschen würde, ist, dass man versucht, diese Vorstöße von Paccarada ja nicht nur zu unterbinden, sondern vielleicht eben auch auszunutzen, dass er halt immer wieder so weit offen und so offensiv steht. Ja, weil halt der linke Innenverteidiger in der Dreierkette mit Heinz halt auch jemand ist, der ziemlich langsam ist. Also das heißt, so dieser, ja, eben die, der rechte Flügel der Fortuna, die linke Verteidigungsseite der Kölner ist, wenn sie halt den Ball verlieren, eine, die halt nicht so gut zu verteidigen ist für die Kölner. Und das schreit ja eigentlich schon wieder nach der Option Jonas Niemetz. Allerdings ist das vielleicht ja irgendwie eine Option, die man nicht unbedingt zu Spielbeginn ziehen muss, sondern Niemetz kann halt gerne wieder auch der entscheidende Faktor nach einer Einwechslung sein. Das kennen wir ja schon von ihm. Ja, noch ein letzter Blick darauf, wer in dieser Saison, also die X-Faktoren, die Unterschiedsspieler der Kölner gewesen sind. Da muss man eigentlich nochmal den Torwart Marvin Schwebe hervorheben. Absoluter Garant des Erfolgs, vor allen Dingen, glaube ich, auch mit seiner Ausstrahlung. Also man lässt einfach super wenig zu, seit er im Tor steht. Bis zum letzten Freitag hatte der halt gerade mal 5 Gegentore kassiert. Also das ist schon echt ein sehr, sehr starker Wert gewesen. Und der eben auch sehr, sehr gut gewesen ist diese Saison, allerdings auch verletzt, ist Tim Lemperle. Der war wirklich auch der offensive Unterschiedsspieler. in der Hinrunde. Allerdings ist da jetzt auch schon klar, dass er den Verein zum Saisonende verlassen wird, und zwar nach Hoffenheim. So, mittlerweile ist man ja wirklich eigentlich an einem Punkt, wo man denkt so, boah, egal wie viel Geld die halt noch zahlen können, so kann nicht irgendwie Wolfsburg und Augsburg genauso viel zahlen. Wieso geht der nach Hoffenheim? Kurze Raterunde. Er wird natürlich von wem beraten? Von Rogon.
Das ist überraschend. Und das zeigt aber nur, was für ein Fuchs Dietmar Hopp ist. So kriegt man eben auch die Spieler, die sonst nach Wolfsburg gehen.
Ja, ja. Absoluter Wahnsinn, ey. Das ist jetzt natürlich ein kleiner härterer Bruch hier, aber genau, das wäre es mit meinem spielerischen Blick auf die Kölner. Wie würdet ihr denn dieses Spiel angehen wollen? Was haltet ihr von dieser Option, dass man diese Niemals-Idee eigentlich weiterhin absolut für sinnvoll erachten könnte?
Nein, das wird auf gar keinen Fall passieren. Kann man das nicht mit einem mit zwei einer Zweierspitze mit Pečinović gegen die Dreierkette nicht auch?
Ja, ich also finde nicht auch, mit Tempo, der hat sich sondern jetzt mit Startelf-Einsatz einfach verdient durch die zwei Dinger, die er gemacht hat.
Ich wünsche es mir ehrlicherweise auch. Also Köln würde halt eben das anbieten, aber weil halt Fortuna ja durchaus auch jetzt häufig gezeigt hat in den letzten Wochen, dass diese Option halt nicht so gut funktioniert. Einfach würde ich auch einfach, ich würde sehr gerne wieder das 4-4-2 sehen. Ich würde gerne Pečinović sehen. Und da muss man halt überlegen, ob man vielleicht sogar Appelkamp jetzt mal den Start gibt vor Quarteng, der eigentlich mit jedem Spiel etwas schwächer geworden ist, seit er hier ist.
Ja, muss man leider konstatieren. Also ich bin ja auch von Anfang an Lunder als Skeptiker. Habe nie verstanden, was man da Geld ausgegeben hat. Nicht, dass man ihn nicht geholt hat, sondern dass man Geld ausgegeben hat. Ich habe zwischendurch ja aber auch irgendwie gesehen, warum man ihn geholt hat, was man da gesehen hat und dass es auch durchaus ein Faktor ist. Mir die Argumente gegen Matthias Zimmermann als Rechtsverteidiger sind mir nach wie vor doch näher. Also ich verstehe jetzt irgendwie nicht, das wirkte ja auch so nach seiner Einwechslung am 87. Da ist er ja auch dann im defensiven Mittelfeld eingesetzt worden. Warum man da jetzt nach all den Jahren auf als Rechtsverteidiger, wo er eben ein absoluter Leistungsträger dieser Fortuna war, da nicht irgendwie ihn da wieder hinsetzt. Ja, Tempo, ja, verstehe ich, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht tue ich da Lundal auch unsicher. Und links, also Haier, du hast es am Anfang schon gesagt, ist halt ein Kaderspieler, ne? Muss halt jetzt eigentlich, und so hatte uns das ja Christian auch nach dem Transfer hatten wir ihn ja gefragt, unseren Mann vom HSV. Und er meinte, ja, ist halt einer für die Tiefe des Kaders, aber ne, jetzt keiner, auf den man halt die Leistungsspitze setzen sollte. Ist natürlich Nicola Gavori auch nicht, aber keine Ahnung.
Ja, also ich muss da jetzt nicht unbedingt vorgeführt bekommen, ob Zimbo noch schnell genug für Lindenmeiner ist. Also im Zweifel Lundal wieder aufstellen.
Ja. Bin ich aber auch unsicher, weil halt, ne, also die Kölner spielen halt mit Doppelspitze. Also das heißt, man hat nicht mehr automatisch dieses Duell Zimbo gegen Meiner. Allerdings wird es halt eben auch ab und zu diesem Duell kommen und es sieht ja wirklich so aus, als ob man überhaupt nicht mehr darauf setzt, dass Zimbo irgendwie auf der Außenverteidigerposition noch eine Möglichkeit halt sein kann. Also das sieht ja fast so aus, als ob der halt irgendwie im Sommertrainingslager so unfassbar schlechte Laktatwerte gelaufen ist, dass man da jetzt einfach die Entscheidung getroffen hat und da irgendwie auch nicht mehr von abweicht. Ich würde es aber ehrlicherweise auch eigentlich ganz gerne sehen, dass man es irgendwie mit ihm auf der Rechtsverteidigerposition nochmal versucht, so einfach, um halt spielerisch nicht immer mit diesem riesigen Nachteil halt schon starten zu müssen.
Ja, inwiefern wir in dieser Rückrunde, in der Crunch-Time der Saison, die dann irgendwann bald anbricht, noch oben dran sind und vielleicht noch darauf leise hoffen dürfen, dass Emma irgendwann mal wieder sowas findet wie eine Form. Das macht ja jetzt, also ist ja momentan noch nicht denkbar, aber ich würde mich darüber sehr freuen, weil ich momentan die Probleme auf Außen ganz klar sehe.
Und Tim Rossmann, der ist aber wahrscheinlich auch noch verletzt. Also irgendwie kann der nicht doch mal rechts spielen oder kann man da nicht irgendwas machen?
Rechts, also offensiv meinst du
aber? Ja, genau. Also das ist ja auch noch so eine, oder halt von Bredo oder ja gut, das ist, dann nimmt man ihm seiner, ich ziehe rein.
Ich glaube, es geht nicht mit Rossmann auf der Seite, weil er ja auch einfach gar keinen rechten Fuß hat. So, ne? Und dann bist du ja eigentlich wieder an demselben Punkt, dass du dann im Ballbesitzspiel, im Positionsspiel da auch einfach einen riesen, riesen Nachteil hast und den ja auch, der und dann Rossmann wahrscheinlich auch ähnlich wie Niemetz halt einfach darauf warten müsste, dass man ihm halt einmal so eine lange diagonale Verlängerung halt irgendwie in den Fuß spielt. Aber richtig einbinden kannst du ihn halt, glaube ich, nicht.
Ja, aber diese inversen Außen, das machen doch die ganz großen Trainer auch mittlerweile. Und da könnte man ja sogar argumentieren, Lundal muss halt den, ich laufe geradeaus schnell an Rossmann vorbei und muss dann, er ist halt der Flankengeber und nicht Rossmann. Also es wird, ja, ihr habt recht wahrscheinlich und es gibt Gründe, warum das nicht passiert, aber angesichts dessen, dass wir irgendwie doch immer ständig 4-3-3 spielen und keinen rechten Außenstürmer haben, der von Anfang an spielen sollte, ich würde es zumindest mal probieren. Vielleicht jetzt nicht gegen den FC, weil er ist ja eh noch verletzt wahrscheinlich. Aber bei einem der diversen kommenden Spiele, wo man irgendwie aus nicht erklärbaren Gründen trotzdem noch oben dran ist und vielleicht die Spielidee noch nicht gefunden, umgesetzt und zur Perfektion gebracht worden ist, weil das erwarte ich ja. Naja, okay.
Aber es kann ja auch relativ schnell so weit kommen, ne? Also ich glaube, es sind immer noch 5 Spieler gelb vorbelastet. Gott sei Dank hat sich jetzt niemand fürs Derby diese Karte geholt. Aber wenn das jetzt ein hitziges Derby wird, könnte es ja sein, dass man irgendwie auf 3, 4, 5 Spieler im nächsten Heimspiel schon verzichten müsste und dann wird man sowieso irgendwie relativ viel experimentieren müssen. Früher oder später wird das halt wird das so kommen.
Also ich habe Bock. Also ich habe richtig Bock auf das Spiel, aus dem ganz einfachen Grund. Nach all dem, was wir hier heute besprochen haben, ist die Saison mit einem Sieg in Köln beendet. Man kommt auf die 40 Punkte. Man weiß, dass man trotzdem nicht aufsteigen wird. Das haben wir heute hinlänglich besprochen.
Das weiß man ja nicht.
Ja, gut.
Trotz also, der Liga wird ja, immer noch so die Hoffnung.
Ja, haben. Ja. Aber wir haben ja jetzt besprochen, wo überall der Schuh drückt. Und der drückt an so vielen Stellen, dass man schon blutige Füße hat. Also von daher ist es mir einfach nur wichtig, wenn Köln nicht drinnen bleibt und man nächstes Jahr wieder die Chance hat, sie zu schlagen, dass sie aufsteigen als Derby mit einer Derby-Niederlage. Und deshalb, ich glaube, man kann die Saison schon halb retten, wenn man dieses eine Spiel sich mal richtig den Arsch aufreißt und vielleicht dreckig dort gewinnt. Und da hätte ich richtig Bock drauf.
Also wenn wir das nächste Spiel wie auch immer gewinnen, ob dreckig oder wie auch oder auch nicht, dann habe ich hier in puncto Aufstieg nächstes Jahr, aber auf jeden Fall die nächste Woche die größte Fresse, die man sich vorstellen kann.
Allein darauf würde ich mich sowas von freuen.
Stehen, dass wir eventuell
so ja, richtig, das ist ja das Geile. Das ist ja das Geile.
Also dann ist mir aber mal so dermaßen egal, also was für große spielerische Probleme man jetzt hier die letzten Monate mit sich rumschleppt. Und ich glaube, da werde ich nicht der Einzige sein. Also dann reden wir wirklich über ganz, ganz andere Dinge. Aber dass das passiert, sehe ich auch irgendwie eher nicht so kommen. Und deswegen bin ich auch ehrlicherweise nicht so heiß auf das Spiel, wie ich irgendwie gerne wäre.
Der Tim will das so nicht stehen lassen. Der Tim
wieder mit den Karten nicht geklappt hat.
Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, das ist natürlich bitter mit den Karten und ich meine, das wird auch einfach sich möglicherweise auch nicht noch flicken lassen. Aber dass wir hier heute am Montagabend reden und man kann wirklich an FC vorbeiziehen bei dem Spiel, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und von daher ist alles möglich. Also es ist einfach mega cool, dass man halt in diesem Spiel noch einmal in dieser Saison am FC vorbeiziehen kann. Was auch immer das für die Endabrechnung bedeutet, ich habe mega Bock darauf, dass das einfach passiert. Und ich hoffe einfach, dass irgendwelche fiesen Dinge am Anfang dieses Spiels passieren, dass es so ein richtig fieses Kampfspiel wird. Und dann muss man halt so effizient sein wie in den letzten Wochen. Und Florian Kastenmeier muss wie immer einen Sahnetag haben. Und warum soll man dann da nicht die Sensation schaffen? Also ich die Favoritenrolle ist da verteilt. Wir haben da nichts zu verlieren. Und genau aus dem Grund ist es drin. So, das ist mein Take dazu.
Und die Kölner haben mir hier schon das Internet so ein bisschen gehackt. Du warst kurz weg, vielleicht sind es auch Berliner Geißböcke oder Herr Thaner, die an deinem Internet rumschrauben. Aber vielleicht ist das auch das Zeichen, dass wir mit diesem Chaka, wir schaffen es, einfach in die nächste Woche gehen und uns verabschieden.
Ja, das Internet fiel schon aus.
So. Dann, mein Lieben, macht's gut.
Bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.